Das ist «Weinfach», der Podcast von Mövenpick-Wein mit der Elena Beltrame und dem Gaston Haas. Trauben, Tropfen und Tanninen.
Ja, «Weinfach» versprüht heute Sommergefühl. Guten Tag und willkommen Gaston.
Hallo, Elena.
Und unserem heutigen Gast, Dominik Brändli, Leiter Privatkundengeschäft von Mövenpick-Wein. Ja, die Temperaturen die steigen. Frühlings- und temperaturmässig werden sogar ein bisschen Sommergefühl geweckt. Gemütliche Aperos in der Abendsonne können wir langsam aber sicher wieder geniessen. Darum unser heutiges grosses Thema Sommerwein. Dominik, vielleicht zuerst zu dir, was macht für dich so ein typischer Sommerwein aus? Oder was würdest du jetzt gerne trinken?
Das ist eine ganz gute Frage. Ich trinke grundsätzlich das ganze Jahr durch Wein. Aber gerade im Sommer ist für mich wichtig, ich denke, dass es wirklich ein Wein ist, der eine Frische mitbringt, der eine gewisse Säurestruktur mitbringt, der gerade bei den heissen Temperaturen einmal ein bisschen von innen aus erfrischt. Und ganz, ganz wichtig, es muss etwas sein, was einfach Spass macht. Im Sommer, ich denke, habe ich nicht ganz immer so wirklich Lust, dass ich extrem lange über den Wein nachdenke, sondern es soll etwas sein, aufmachen, einschenken und geniessen, und dann muss das passen.
Klingt nicht schlecht, wie ist es bei dir?
Schwierig, auf alle Fälle keine Schwere, wenn ich mir jetzt vorstelle, es ist 30 Grad, du bist irgendwo verrissen, dann habe ich auch gerne einen schönen Weisswein, vor allem. Wir kommen dann nachher noch drauf, da hast du aber auch rote, bin sehr, sehr gespannt, was du sagst, Dominik, dazu. Mhm. Aber ich habe gerne auch ein bisschen spritzige, frische, so ein bisschen agrumige Weisse im Sommer, einfach etwas, was einem ein bisschen aufklebt in dieser Wärme, das schon.
Was ist denn, Dominik, eigentlich die Definition von einem Sommerwein?
Die Definition ist schon schwierig. Ich denke, grundsätzlich ist es im Sommer so, es muss einfach Spass machen. Es gibt ja verschiedenste, ich sage jetzt mal so ein bisschen Weinregeln, wo man sagt, zu Fisch muss es unbedingt ein Weisser sein und zu Käse, Haarkäse muss es unbedingt Rotwein sein. Das ist schon alles alte Fasnacht. Es ist wichtig, dass es einem Spass macht, aber im Grundsatz ist schon eher in Richtung Frische, eher in Richtung Finesse und, wie der Gaston schon gut gesagt hat, nicht allzu schwer, nicht allzu viel Alkohol, sondern etwas, was einem auch beim zweiten und dritten Glas nicht gerade hinten rausgetatscht. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja.
Mhm. Also bei der Vorstellung, so ein schweres, also ein Glas schwerer Rotwein zu trinken bei 30 Grad, bist du schon betrunken, wenn du das Glas anschaust, geschweige denn, wenn es getrunken hast, nicht?
Ja, ich äußere mich dann später noch zu dem. Also nicht wegen dem Betrunkensein, sondern wegen dem schweren Glas Rotwein. Es gibt Leute, die können das durchaus auch bei 30 Grad trinken, kein Problem.
Das ist so.
Aber so grundsätzlich, was kann man denn bei wärmeren Temperaturen am besten trinken? Was kannst du da empfehlen, du als Fachmann?
Also im Grundsatz ist schon so, dass eher Weiss eine grosse Rolle spielt. Schaumwein natürlich, Schaumwein mit ein bisschen CO2, mit ein bisschen Kohlensäure, das bringt auch immer eine gewisse Frische mit. Das ist etwas, was so ein bisschen aufpeppt und auch hier wieder sehr erfrischt. Und aber sonst eher im weissen Bereich, Rosé, können wir sicher nachher auch noch sprechen. Aber ganz klar auch Rotwein, weil es gibt viel Rotwein, die extrem gut in den Sommer reinpassen. Da haben wir auch zwei heute zum Degustieren dabei. Und es muss halt einfach nicht zu kräftig sein, es muss nicht zu intensiv sein, sondern tendenziell eher ein bisschen auf der leichteren Seite, schön fruchtbetont. Und dann auch hier eher ein bisschen frischer genossen. Dann kommt das sehr, sehr gut. Ja.
Du sagst jetzt eben, in erster Linie ist es Weisswein. Ist es dann einfach gesagt Weisswein, weil man eben kann kühlen oder einfach sich gewöhnt ist, dass man einfach kühl trinkt? Und der Prosecco?
Ja, es geht schon ein bisschen in die Richtung, weil Rotwein und Kühlen, das ist schon mal für viele irgendein Paradox. Da sagt man, Rotwein muss Zimmertemperatur haben. Das geht gar nicht. Und gerade Zimmertemperatur, das haben wir auch in einer vorhergehenden Folge schon gehört, mittlerweile irgendwie um die 25 Grad plus minus. Völlig No-Go, wenn ich einen Wein bei 25 Grad, einen Rotwein mit irgendwie 15 Volumenprozent auf der Terrasse, am besten noch mit direkt Sonneneinstrahlung geniessen, dann kommt das definitiv nicht gut. Aber ein guter, schöner, frischer, ein bisschen abgekühlter Rotwein im Sommer auf der Terrasse, das kommt sehr, sehr gut. Ja. Mhm. Definitiv, genau.
Musst du dann noch ein bisschen genauer erklären. Eben, man tut ja heute auch viel so moderne Sachen mixen. Prosecco und Aperol Hugo, also eben Prosecco mit Holunderblüten. Oder auch ganz einfach der gespritzte Weisse. Ist man ein Banaus aus weintechnischer Sicht?
Komplett, völlig. Schon, das macht man gar nicht. Nein, das ist, müssen wir ein bisschen relativieren. Natürlich, das sind Trendgetränke. Das sind Getränke, die nicht nur im Moment, sondern so, ich würde sagen, seit 2, 3, 4 bis 5 Jahren schon recht im Trend sind. Das ist das, was man irgendwo in Italien in den Sommerferien oder auch in der Schweiz natürlich auf 90% der Terrassentisch in einem Restaurationsbetrieb sieht. Es funkelt überall orange vor diesen Aperol Spritzgläser. Und das ist etwas, das stark im Trend ist. Und das ist völlig, es ist ein Go. Also es ist kein No-Go. Es ist eine Möglichkeit, zum Wein um einen anderen Ausdruck zu geben. Ich nenne das nicht mehr ganz Wein, sondern es ist eher dann so eine Art Wein-Cocktail. Mhm. Und das kommt extrem gut, ja.
Aber Dominik, das ist ein No-Go. Wir haben vorhin ganz kurz davon gehabt, meine Grossmutter, die Gocki in Rotwein reinlehrt, da kehrt es die, oder? Wieso soll ich denn das orange Zeug in den Weisswein reinkippen? Du hast vorhin noch gesagt, es leuchtet ja so schön. Das kann ich mir schon vorstellen, das stimmt. Der schöne Abend, die Farbe, wunderbar. Aber der Geschmack ist also schon etwas
anderes. Ja, muss man gerne haben. Das gebe ich dir recht. Ich persönlich bin nicht jetzt unbedingt der, der gross experimentiert. Für mich ist Wein pur das Ein und Alles. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten. Gerade jetzt auch, um für junge Leute ein bisschen Einstieg zu finden im Weinbereich. Wenn ich an einer jungen Person ein Bordeaux serviere, irgendwie am besten noch greift und so ein bisschen mit viel Tannin, mit viel Säure, dann trinkt die Person wahrscheinlich das Leben lang nie mehr Wein. Und wenn man jetzt wirklich hier einen Bezug kann schaffen zum Produkt Wein, indem dass man den Zugang ein bisschen vereinfachen, sprich über die Aromatik, sprich über die ganze Ästhetik auch, dann ist es für mich ein hervorragendes Mittel, um hier Türen zu öffnen in die grosse Welt des Wein. Ja.
Aber das eine sind die Mixgetränke und das andere ist ja ein gespritzter Weisse. Also dort lernt man ja, ich glaube wirklich Mineralwasser, also mit Blätterli in Weissen rein. Das, also, ich kann es nicht nachvollziehen. Es gibt aber sehr viele Leute, die das gerne haben.
Ja, das ist so. Mir ist so ein bisschen der Grund auch nicht ganz so klar. Es geht mehr darum, dass also Wasser verdünnt ja grundsätzlich, oder? Und wenn man einfach mehr Menge zu gleich viel Alkohol will, dann ist
kann
das eine Möglichkeit,
ja.
Ganz genau. Wasser ist jetzt, das geht ja noch, aber vielfach ist es dann noch mit Limonade oder mit Zitro, wo man rein tut. Und das gibt dann noch gewisse Süße. Ich sage immer, wenn man, ja, es ist vielfach grenzwertig, aber wenn du, sag jetzt, wenn du wirklich ganz einen schlechten Weisswein hast, bevor du ihn wegschüttest, gut, Gaston, du kochst ihn vielleicht noch damit.
Vielleicht.
Aber, nicht einmal genau, mehr.
Aber bevor du ihn wegschüttest,
mit
ein bisschen Zitro ist das Ganze vielleicht noch erträglich. Genau. Aber sonst bin ich auch ganz klar der Meinung, Wein ist ein Getränk, wo man pur soll geniessen. Und das ist schlussendlich so, wie auch die Aromatik und wie auch die ganze Arbeit vom Winzer 100% im Glas nachher rüberkommt. Oder? Mm. Das ist das, was wichtig ist.
Ja. Ich denke, da sind wir uns alle einig.
Ich bin froh, kann man unsere Gesichter nicht sehen, wo du das vorhin erzählt hast mit dem Verdünnen. Zum Glück ist es kein Video.
Viele, die uns dann werden zuhören, ganz sicher.
Genau, viele Hörerfragen, die im Nachhinein kommen. Ja.
Nein, oder eben, die uns einig sind, dass man den Weisswein nicht soll verdünnen. Ja. Jetzt, wenn wir jetzt anfangen beim Apero.
Mhm.
Was ist ein Sommer-Apero aus deiner Sicht, aus fachmännischer Sicht, was kannst du empfehlen? Jetzt eben lassen wir die Hugos und all die Aperol weg. Ja.
Es gibt viele Möglichkeiten. Ich denke, es gibt Traubensorten, die wirklich ein bisschen prädestinierter sind, weil sie ein bisschen mehr Säurestruktur haben, weil sie ein bisschen mehr Frische mitbringen. Für mich ein Klassiker ist Sauvignon Blanc oder der Riesling. Ich bin ein grosser Fan von deutschen Riesling. Eher im trockenen Bereich. Aber gerade so einen frischen, knackigen Sauvignon Blanc im Sommer, das ist etwas, das hervorragend passt. Und denke ich auch noch wichtig, dass man darauf schaut, dass nicht unbedingt ein Wein ist oder ein Weisswein, der im Holzfass ausgebaut ist. Weil das gibt ja wieder eine gewisse Opulenz, eine gewisse Schwere, vielleicht auch eine gewisse Trägheit, wo dann entweder mit einer guten Säurestruktur dahinter wieder frisch wirkt. Aber sonst bin ich eher auf der geradlinigen, frischen, wie schon gesagt, Sauvignon Blanc kommt mir immer das Wort knackig in den Sinn, weil du kannst fast abbeissen und es ist ein super Erlebnis. Das ist etwas, wo der Auftakt von jedem Abend definitiv bereichert. Ja. Ja.
Du hast jetzt von dieser Säurestruktur geredet. So Leute, die nicht rauskommen oder nicht so vom Fach sind, wie merkt man denn die? Wie erkennt man die?
Säure tut den Speichelfluss produzieren. Und je mehr Speichelfluss das produziert wird, indem dass du den Weisswein im Gaumen tust, zirkulieren lässt, ein bisschen schwenken lässt, desto mehr Säure hat ein Wein. Und Säure ist zum einen wichtig für die Frische des Weins, ist aber zum anderen extrem wichtig für die Haltbarkeit. Jetzt ist es so, beim Weisswein, der lobt man ja im Normalfall nicht über Jahrzehnte im Keller liegen, sondern es ist meistens ein Produkt, das gehst du kaufen und konsumierst es im gleichen Sommer oder im gleichen Jahr. In den meisten Fällen. Ausnahmen gibt es natürlich immer. Aber Säure ist wirklich das, was den Wein lebendig macht, was ihn haltbar macht. Und das ist das, was dem Wein wirklich eine gute Struktur gibt.
Genau. Wie spüre ich sie mal, wenn ich jetzt probiere, eben du sagst, einen mit guter Säurestruktur, wenn ich jetzt probiere und eben jemandem Freude machen und eben zu einem guten Apero, wie merke ich die Säure?
Ja, du spürst sie, also wenn der Wein wirklich übersäuert ist oder im schlimmsten Fall aufgesäuert. Es gibt ja Wein, wo Säure im Nachhinein noch dazugefügt wird. Sex in einem heissen Jahr, wo man einfach noch etwas unterstützen muss. Oder Sex, der Wein hat einfach zu wenig Qualität, dass er auch verhebt. In dem Fall kann es sein, dass du die Säure merkst, aber negativ. Und das ist dann wirklich störend. Es zieht dir den Gaumen zusammen. Es ist wirklich etwas, wie wenn du eine Zitrone beissen willst. Und das will man ja im ersten Moment nicht, wenn ich Wein trinke oder degustiere, dann muss ja das grundsätzlich eine angenehme Sache sein. Es ist aber nicht so, dass Säure perlend ist. Das ist mehr Kohlensäure. Säure selber merkst du mehr, dass wirklich der Speichelfluss auf der Seite der Zunge, dass der angeregt wird. Und wenn das der Fall ist und die Säure nicht stört, dann sind wir wirklich bei einem Wein, der Spass macht, wo man kann ein zweites und ein drittes Glas geniessen. Genau.
Klingt gut.
Ja, sehr gut.
Wir haben ja eine Tastingbox, Summer Edition Gold, die wir heute probieren dürfen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt gerade auf die Säure bei dem Big John White. Mhm. Habe ich es richtig ausgesprochen? 2018.
Richtig.
Wunderbarer Name, auch eine wunderschöne Flasche. Ich würde sagen, jetzt ui. So. Würden wir gerade mal schauen, wegen dieser Säure.
Also gesehen tust du sie nicht.
Nein, das nehme ich an.
Das ist so.
Aber jetzt kannst du sie gerade noch mal beschreiben vielleicht und uns
Genau. Also ich denke, das ist am einfachsten,
wenn wir sie
degustieren. Aber vielleicht schon mal als kleines Intro zu dem Weisswein. Wir haben von der Traubensorte her sind wir bei einem Blend von Chardonnay und Sauvignon Blanc. 60% Chardonnay, 40% Sauvignon Blanc. Und das sind für mich zwei Traubensorten, die extrem gut harmonieren. Du hast einen Chardonnay, der ein bisschen Kraft, ein bisschen Power, ein bisschen Körper mitbringt. Auch eine gute Struktur. Und der Sauvignon Blanc ist nicht für die Frische verantwortlich. Das ist der, wo eben die Säure, die wir jetzt werden merken, ein bisschen mitbringt. Und zusammen mit ein bisschen Holzfass, mit ein bisschen Barrique-Ausbau, ist das wirklich Harmonie pur. Aber ich denke, wir probieren doch das Ganze mal.
Das würde ich auch sagen. Ja.
Aber den könntest du jetzt empfehlen, als wenn ich punkten will, beim Apero, mit dem kann ich punkten.
Definitiv. Mit dem kannst du punkten und das kommt garantiert gut.
Gut, ja. Eben. Und den kann man probieren, der Tastingbox Summer Edition Gold oder natürlich auch einfach so bei euch kaufen.
Jetzt merkst du vielleicht, Elena, wenn du geschluckt hast, dass das gerade noch mal ein bisschen schlucken, der Speichel, der es produziert hat. Und das ist Säure.
Das ist das.
Das ist genau das, was die Säure ausmacht.
Das ist super gut erklärt. Das ist genau das.
Ja, das ist genau das. Und jetzt, das ist immer ein bisschen das Problem, und das ist jetzt ein bisschen das Problem, das wir haben. Wir sind am Schwätzen, oder? Und du musst halt immer zwischendrin wieder abschlucken, weil sonst kommt es nicht gut. Das ist das, was du gerade beim Schwätzen immer wieder merkst. Die Speichelproduktion wird wirklich angeregt. Und das macht aber schlussendlich dann auch wieder Lust auf mehr. Oder? Das macht dann, ich sehe es bei euch, zweiter Schluck, dritter Schluck, ihr macht das richtig. Und das ist das, was schlussendlich ausmacht. Es soll ja Lust auf mehr machen. Und nicht nur einfach mal einen Schluck probieren. Ja, es passt, ist okay. Aber ich nehme lieber wieder einen Schluck Wasser, sondern soll wirklich anregen, um den Wein nochmal degustieren, nochmal probieren und nach einem zweiten Glas vielleicht auch noch das dritte zu geniessen.
Also genau. Ein gefährlicher Wein in dem Fall.
Sehr.
Er wärmt auch ein bisschen. Merkt das vielleicht. Das ist, er hat nicht extrem viel Alkohol, aber gerade so ein bisschen Chardonnay, der ein bisschen mehr Opulenz mitbringt, bringt ein gewisses Wärmegefühl noch mit.
Ja, und du hast gesagt, es ist im Barrique ein bisschen ausgebaut. Wie lange hast du gesagt?
9 Monate.
Ja, doch. Genau. Also ich behaupte jetzt, das als Banause, der ich bin, dass man das gemerkt hat.
Das merkst du ein bisschen, ganz genau.
Ja. Und trotz Sommer, eben, er gibt Wärmegefühl, aber es strahlt nicht gegen raus. Also die Wärme haben wir da rein. Es ist
das
wirklich,
ist so.
Du beschreibst das sehr gut, das stimmt. Was ist die Idealtemperatur?
Schwierig zu sagen. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wo das wir uns befinden. Ich sage jetzt mal, so einen Wein kann man ja grundsätzlich auch im Winter trinken. Wenn ich den Wein im Winter direkt aus dem Kühlschrank nehme, dann ist er wahrscheinlich schon fast ein bisschen zu kühl. Dann ist so die erfrischende Säure, wenn ich rausschaue und es schneit draussen, ist dann fast schon zu frisch. Oder? Und im Sommer ganz klar direkt aus dem Kühlschrank nehmen, einschenken, weil es kommt dann noch dazu. Im Grundsatz sagt man ja, Kühlschranktemperatur ist zu kalt. Aber der Wein wird im Glas so schnell warm. Wir sind eben auch hier vielleicht wieder draußen auf der Terrasse. Die Gläser haben auch irgendwo eine Temperatur von 25, 30 Grad. Der Wein wird sehr, sehr schnell warm. Und darum lieber mal im Sommer ein bisschen kühler einschenken, also direkt aus dem Kühlschrank. Und so geniessen, als dass er dann wirklich zu schnell warm wird. Und auch hier wieder wie beim Rotwein, ein zu warmer Rotwein ist dann zu alkoholisch. Und beim Weisswein ist genau das Gleiche. Mhm. Wenn wir dann den Weisswein mal bei 13 bis 15 Grad haben, ist es bei den meisten Weisswein ist dann einfach die Frische nicht mehr gegeben.
Mhm. Zu dem Kühlen kommen wir dann später noch einmal. Big John White, wie kommt der Wein zu diesem Namen?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich nicht beantworten kann.
Genau. Vor allem ist es ein Österreicher.
Genau.
Ja, eben, Big John White. Genau. Also, es klingt, eben. Genau. Aber es ist ein Österreicher. Es ist gut, ein Österreicher. Du. Ja, eben, man hat das Gefühl,
also ich
kommt von Übersee.
Nein, wir sind in Österreich. Wir sind bei einem sehr modernen Weingut, bei der Familie Scheibelhofer aus dem Burgenland. Und ich kann nicht gar nicht, die genaue Geschichte kann ich nicht sagen. Es ist so, dass der Vater Scheibelhofer, der immer noch aktiv ist, der heisst Johannes. Und von dort kommt sicher der Name John. Aber was genau Geschichte dahinter ist, ist mir nicht zu 100% klar. Mittlerweile ist auch der Sohn aktiv im Unternehmen und vor allem als Winemaker tätig. Und ich könnte mir noch vorstellen, dass so fast wirklich ein Hommage an Vater, dass man dann hier gesagt hat, der Big John, von der Statur her.
Das ist eine schöne Geschichte, die nehmen wir so.
Die nehmen wir so,
die nehmen wir
genau.
So.
Aber der Johannes ist definitiv der Johannes.
Ja.
Genau.
Ja.
Genau.
Die nehmen wir so.
Das ist so.
Es sind noch zwei Rotweine drin, ideale für den Sommer. Ich bin sehr gespannt. Wir bleiben gerade beim Namen. Der eine heisst Donna Olympia. Das ist auch, wir haben wahnsinnige Namen heute.
Es zieht sich komplett durch von Big John über Donna Olympia zu Jesus Iliera.
Das ist verrückt.
Mit meinem Hobby-Spanischen. Ich gerade wollte sagen, tust du mich sehr gerne.
Nochmal.
Jesus Iliera. Wow. Genau. Wir sind wirklich namenstechnisch, das war jetzt nicht wirklich die Idee von dieser Weindegustation oder von der Tasting Box. Aber ich denke, auch hier wieder. Ein guter Wein ist nicht nur ein guter Wein, wenn er gut schmeckt, sondern so ein bisschen das Gesamtpackage. Ein stimmiger Name, wo sehr wichtig ist. Ein Label, ein Etikett, wo verhebt, macht das Ganze dann aus. Ja, ganz genau. Und mit Donna Olympia haben wir ein neues Weingut aus dem Bolgheri aufgenommen. Bolgheri ist eine Küstenregion in der Toskana. Sie sind sehr, sehr bekannt für kraftvolle Weine, die nicht zu hoch im Alkohol sind. Und Bolgheri ist so ein bisschen die erste Weinregion in Italien, wo so ein bisschen weg von den traditionellen Rebsorten gegangen ist. Also wir sind hier bei einem Bordeaux-Blend. Gaston, das ist für dich natürlich wieder ein Paradies, wenn man so sagen darf. Und wir sind traubensortentechnisch bei Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot und Cabernet Franc, also der klassische Bordeaux-Blend. Und ich denke, wir probieren jetzt das einmal. Aber es ist etwas, das definitiv sehr gut in den Sommer reinpasst.
Jetzt muss man nur noch sagen, bevor man probiert, wieso ist das ein guter Sommerrotwein?
Weil er viel Frucht mitbringt. Frucht ist ganz wichtig im Sommer, weil er eine gute Säurestruktur mitbringt. Ihr werdet es auch hier wieder sehen. Speichelproduktion wird wieder angeregt. Und so ein bisschen das Dreiergespann von Tannin, Säure und Frucht harmoniert extrem gut. Ich sage auch immer, Sommer ist für mich die beste Jahreszeit für junge Weine. Weil gerade junge Weine, die vielleicht von der Säure her, von der Tannin her noch ein bisschen wild sind, noch ein bisschen ungestüm sind, das passt in Sommer ihnen eigentlich relativ gut.
Das macht Sinn, ja.
Das macht das
stimmt,
Sinn, ja.
Das macht Sinn, genau. Das stimmt. Bin gespannt.
Das passt mir sehr.
Ja, das ist so ein bisschen der französische Hochgaston, denke ich, der jetzt wo doch ein bisschen durchdringt. He?
Es ist schon nicht genau das Gleiche, aber ich muss sagen.
Der Kopf trinkt mit, gell?
Genau, der Kopf trinkt mit. Du hast ja vorhin so schön eingeleitet, jetzt kann ich ja fast nicht sagen, dass man. Nein, genau. Ist wirklich wunderbar.
Genau. Aber er ist leicht.
Er kommt leicht durch. Ich gebe es, schau mal schnell, Gaston. Ich glaube, wir sind bei 14 Volumenprozent.
14 Volumenprozent.
Also nicht leicht, aber ja. Es er schmeckt ganz leicht.
Das ist die Frische, ja. mit Säure und Tannin, die wirklich durchkommt. Und die frische Frucht, die er bringt. Und das macht das Ganze wieder ein bisschen leichter im Empfinden, ganz genau. Wenn man dann aber auf die nackte Zahl auf dem Etikett schaut, dann ist es dann nicht mehr ganz so leicht.
Ja,
genau.
Ist fein.
Genau. Aber es ist fein. Leicht. Schön.
Zu ja. Was würdest du den jetzt empfehlen?
Wir bleiben im Sommer. Grilladen, definitiv ein wunderschöner Grilladenbegleiter. Grilladen ist natürlich ein riesiges Sammelsurium und Grilladen ist ja schon lange nicht mehr nur Fleisch, sondern auch Gemüse und so weiter und so fort, wo man auf dem Grill hat. Und da ist es immer extrem schwierig, dass man etwas findet, wo dann wirklich auch allem gerecht wird. Ich meine, Fleisch und Wein, das wissen wir, das passt immer sehr gut zusammen. Wenn ich dann aber ein halbes Kilo Peperoni auf dem Grill habe oder zum Beispiel auch Zucchetti, ist alles so ein bisschen wasserhaltig, oder? Dann ist es schlussendlich wirklich wichtig, dass wir etwas haben, wo sich nicht beißt. Und darum muss es ein Allrounder sein, der unter Umständen aber auch mal zu einer Pasta passen würde. Und da wollte ich vielleicht gerade schnell eine Lanze brechen an dieser Stelle. Meine, am Schluss kann ich so lange erzählen, wie ich will, dass das Ding muss zum Grill passen muss. Aber wenn jetzt jemand nicht gerne Grilladen hat, dann kann er das zur Pasta nehmen. Und wenn jemand lieber Fisch hat, dann soll er den Wein auch zum Fisch nehmen. Aber rein von der Struktur des Weins her bin ich da voll im Hauptgang und dort ganz klar bei Grilladen.
Ja, und dann kommt ihr jetzt noch zum dritten Wein in unserer Tastingbox. Ich schenke mal ein oder fange mal an.
Ja, während du einschenkst, vielleicht noch ganz kurz zum Sagen, unsere Schwierigkeit am Job ist eigentlich die, dass wir uns immer ellenlang vorbereiten auf so Degustationen. Und ich mache das natürlich immer wirklich mit grossem Zeitaufwand. Geniesse es aber auch. Sprich, ich habe mich das ganze Wochenende auf den Podcast vorbereitet, habe die Videos durchdegustiert. Und gerade den Don Olympia habe ich am Freitag schon aufgetan und habe dann zu einer hausgemachten Pizza genossen. Und das ist wirklich recht gut gekommen.
Die Pizza oder der Wein?
Es ist eigentlich beides sehr gut gekommen.
Kannst du kochen? Also gut, Pizza ist nicht unbedingt kochen.
Ja, das ist so. Aber es ist ein akkurates Belegen von einem Teig.
Schön formuliert.
Und das ist manchmal noch fast herausfordernder.
Degustiert zu.
Genau. Nein, es ist wirklich beides sehr gut gekommen. Pizza zum einen, zum anderen auch der Wein. Beim Wein bin ich mir sicher gewesen, bei der Pizza ist es dann positiv rausgekommen. Aber schlussendlich, was ich eigentlich damit sagen will, ist, dass am Samstag der Wein wirklich noch einen hat draufgelegt. Und man hat ganz klar gesehen, ein bisschen Luft tut dem Wein einfach wirklich gut. Und am Samstag war dann der Grill gewesen, genau.
Du, hörst, jetzt gehen wir aber zu dem Jesusiera. Auf den müssen wir eigentlich ja schon ein bisschen anstossen können.
Ja, und der sieht aus, also es ist wirklich, man trinkt ja auch mit dem Auge, oder? Es ist eine wahnsinnig schöne Flasche mit dem Gold, unglaublich.
Sehr, sehr künstlerisch, wenn man Flaschen so vor sich hat. Ich meine, das ist auch etwas, was einem direkt gerade schon anspricht.
Magnifik, ja, stimmt.
Magnifik ist in dem Moment wirklich der richtige Ausdruck. Das ist genau das, was man kann sagen kann. Weil wir haben zwar einen spanischen Rotwein aus dem Ribera del Duero, aber wir haben einen französischen Touch mit drin. Der Winemaker und der Sohn des Winemaker von Château Pétrus sind beteiligt. Und Pétrus, muss ich euch wahrscheinlich nicht erzählen, das ist das Weingut im Bordeaux, wo seine Handschrift oder wo die zwei Herren ihre Handschrift mit dazu gegeben haben. Und das ist in meinen Augen schon recht spürbar, weil die Spanier sind meistens die extrem rund und geschmeidig und so ein bisschen kräftig daherkommen. Und da merkst du ganz klar, er hat vielleicht noch ein bisschen mehr Ecken und Kanten als andere Spanier. Und Ja, wahrscheinlich ist genau das so die französische Handschrift, die die zwei noch mit auf den Weg gegeben haben.
Es hat mich natürlich schon gefreut, als ich gesehen habe, dass wir heute drei so schöne Weine haben. Und da bin ich ja halt gleich ein bisschen enttäuscht gewesen, als ich dann gemerkt habe, dass im Fall nicht einmal ein Franzose dabei. Das kann sie ja nicht wirklich sein, habe ich gedacht. Wie ohne Franzosen, bin ich ein bisschen recherchiert. Voilà, da bin ich auf den Jean-Claude Perrouet gestossen. Den hast du gerade erwähnt,
genau,
den ehemaligen
genau.
Winemaker vom Château Petrus. Und ja, es sieht super aus. Ich bin schon ein bisschen verschrocken, als ich gesehen habe, was denn die für Preise haben bei dem Château Petrus. So ab 2'500 Franken ungefähr, je nach Jahrgang, der auch offen nach oben, gell? Da bist du dabei.
Gut, wenn man an der Goldküste wohnt, so wie du, ist das ja kein Problem.
Dann ist das dann geht das sehr, sehr gut.
Ist halt so ein Mäntigswein,
genau,
oder?
Genau. Ja, definitiv. Ja, und das ist natürlich auch ein Aspekt. Ich meine, das ist, man kann sagen, der kleine Bruder vom Château Petrus zu einem Bruchteil vom Geld. Aber zu eben so viel Spass, würde ich sagen. Und auch hier ganz wieder, oder wieder ganz wichtig, dass wir den Spass im Glas haben.
Du sagst, gleich viel Spass jetzt, der Jesus, wie ein richtiger Château Petrus, bist du sicher? Also ich muss gar nicht wirklich sparen, um mal so ein Erlebnis Château Petrus zu haben.
Du kannst sehr gerne dafür sparen. Ich denke aber, Spass ist beim Château Petrus das falsche Wort. Bei dem Wein ist es wirklich ja, wie ein Date, da musst du dir Zeit nehmen. Da musst du dir einen Abend reservieren für den Wein und musst dich wirklich zu 100% mit dem auseinandersetzen.
Hast du schon mal so einen Original Château Petrus getrunken?
Petrus habe ich bis jetzt einmal im Leben degustiert, aber die Zeit, die man eigentlich braucht für den Wein, habe ich leider nicht gehabt. Es war auf dem Weingut und wir hatten gerade den nächsten Termin gehabt. Es war morgen um 10 Uhr, relativ nass und feucht für uns. Also hat gar nicht gepasst. Dementsprechend ist ja das Momentum auch nicht wirklich das gewesen. Aber wie schon gesagt, es ist ein Wein, wo man sich wirklich intensiv muss damit beschäftigen und dann wird es wahrscheinlich einer der schönsten Weinübungen von deinem Leben. Mit dem Jesus sind wir eher im Bereich Freunde, Rotwein, auftun, einschenken und einfach nur Spass haben.
Das hast du jetzt aber sehr schön auf den Punkt gebracht. Was ist denn für dich da jetzt so der Sommertouch?
Ja, für mich ist der Sommertouch in dem Wein, dass er auch hier wieder eine frische Frucht hat, gute Säure, eine gute Tanninstruktur mitbringt. Alkoholtechnisch sind wir nicht ganz so tief, aber es ist nicht so, dass der Wein extrem wärmt. Und das ist ein Wein, wie auch der Donna Olympia, wo man gut einmal kühler geniessen kann. Sprich, lieber ein bisschen abkühlen, kühler starten. Im Glas wird er nämlich sehr, sehr schnell wärmer. Und ja, habe ich auch schon erwähnt, wenn der Rotwein wirklich zu warm ist im Sommer, geht er dann sehr, sehr schnell in den Kopf.
Wenn du jetzt sagst, kühler starten, tun dann wirklich in den Kühlschrank?
Ja, und auch hier wieder. Also Kühlschrank, für viele vielleicht wieder, ja, Kühlschrank, Rotwein, das geht gar nicht. Natürlich geht das. Also kühlen den Wein oben runter, da passiert gar nichts. Lagern den Wein nicht über Jahre im Kühlschrank, das ist gut zu meinen, schon das Platzproblem.
Platz.
Genau, richtig, das ist das Problem. Aber dünnte Wein im Kühlschrank zum oben runterkühlen. Lieber im Kühlschrank als in Tiefkühler, weil dort geht es schon fast schnell. Und im Kühlschrank, wenn ihr ein Rotwein bei 25 Grad im Kühlschrank tünt und das macht ihr 20, 30 Minuten, dann haben ihr nachher nicht 8 Grad vom Rotwein, sondern dann kühlt es gut oben runter, vielleicht etwa noch 15 Grad. Und dann ist es die optimale Ausgangstemperatur.
Kann ich ihn kaputt machen, wenn ich ihn zu lange im Kühlschrank lasse? Also bis er irgendwie, was hat er so einen Kühlschrank? 5, 6, 7 Grad?
Und das
kann das im Wein schaden?
Kann nicht. Das schadet
mir. Also ich nehme ihn raus, warte, bis er wieder vernünftige Temperatur hat und es ist kein Qualitätsverlust.
Absolut gar nicht, nein. Okay. Man sagt auch, je kühler ein Wein gelagert ist, desto besser. Optimal, wenn er wirklich lang den Wein lagert, dann sind er um die 12 Grad. Und je kühler er Wein lagert, desto langsamer tut er sich entwickeln. Desto länger braucht er, bis er auf dem Höhepunkt ist. Aber kaputt machen könnt ihr überhaupt gar nicht.
Aber darum gibt es wahrscheinlich auch die Weinkühl, die riesen Dinger, wo man die Wein rein tun kann, oder? Die gibt es ja zum Teil auch für den Privatgebrauch.
Ja, das ist so.
Das macht Sinn, jetzt nach dem, was du gesagt hast. Wenn wir jetzt gerade beim Kühlen bleiben, wie behalte ich denn den Wein am besten kühl? Was gibt es denn außer dem Kühlschrank noch so ein bisschen für weiß nicht, Hilfsmittel? Nicht jetzt unbedingt für den Rot, aber für den Weiss?
Es gibt verschiedene Sachen. Und auch dort spielt für mich die Ästhetik wieder eine grosse Rolle. Klassisch, was man im Restaurant viel sieht, ist so ein bisschen der Weinkühler. Jetzt hat nicht jeder vielleicht einen Weinkühler daheim und hat nicht jede Lust, noch irgendwo an der Tankstelle Eiswürfel zu besorgen, wo man dann den Kühler damit ausstatten und den Wein reinstellen kann. Am einfachsten ist zum Beispiel eine Kühlmanschette, die wir auch im Sortiment haben von Le Creuset. Kühlt nicht nur gut, sondern sieht auch noch hervorragend gut aus.
Sind das die silbrigen?
Ja, das gibt es auch, aber die sind jetzt aus speziellem Stoff. Ganz genau, richtig. Ja. Die sind auch ein bisschen leichter, die kann man auch gut mal mitnehmen, irgendwie ein Picknick oder eine Wanderung. Gipfelwein ist auch immer wieder ein Thema.
Und die heben das Zeitchen?
Die heben definitiv das Zeitchen. Am besten tun wir den Kühler in den Kühlschrank oder einen Tiefgefrierer, dass der schon mal eine gute Grundtemperatur hat, nachher den Wein reinstellen. Heben nicht 10 Stunden, aber das muss ja im Normalfall auch nicht. Wenn es 10 Stunden müsste heben, dann ist der Wein wahrscheinlich schlecht, dass er nicht getrunken wird. Es geht einfach darum, dass er die Temperatur so lange wie möglich behalten kann. Da gibt es Kühlmanschetten. Es gibt noch andere Methoden. Ich für mich persönlich daheim bin eigentlich mit der Kühlmanschette, mit dem Kühler bin ich extrem gut unterwegs. Ja. Genau.
Jetzt gibt es ja die archaischen Methoden, oder? Ich kann, also die barbarisch von mir aus, wäre vielleicht passender. Also ich habe Leute in meinem näheren Umfeld, ich will jetzt hier niemandem zu nahe treten, die Eiswürfel in Wein reinkippen. Wir haben es ja am Anfang schon gesagt, das ist immer ein Verdünnen und Verdünnen ist ja in einigen Fällen ja, schon schade. Liegt das für dich überhaupt nicht drin? Wie sagst du so jemandem, der das macht? Schickst du den heim oder die oder selbst die State?
Also, nein, für mich liegt das definitiv nicht drin. Und, also ich kann dich jetzt nicht gut heimschicken, weil du bist hier daheim.
Ich habe auch keine Eiswürfel.
Genau, das ist schon mal gut. Nein, Eiswürfel ist jetzt wirklich etwas, das absolut gar keinen Sinn macht. Eiswürfel, das Ziel von einem Eiswürfel ist ja, dass du etwas runterkühlst. Und wenn du einen Wein zu warm hast, dann musst du schauen, dass du den andersweitig runterkühlen kannst. Weil mit dem Eiswürfel tust du den Wein verfälschen. Der Winzer hat ein Jahr lang hart geschafft. Für den Winzer ist jede Flasche Wein wie eine Visitenkarte, die genau das widerspiegelt, was er das ganze Jahr gemacht hat. Und das sollte doch nicht verfälscht werden. Darum Eiswürfel gerne außerhalb des Weins, um den Wein abkühlen. Aber im Wein hat eigentlich der Eiswürfel nichts verloren.
Also ist eigentlich wieder ein Statement gegen den gespritzten Weisse. Oh, das ist ja einfach wärmeres Wasser
statt Eiswürfel. Ja, aber vielfach kommen die Eiswürfel eben auch noch rein. Und darum ist es genau das, was man muss sagen.
Dreifach.
Es hat dann einfach nicht mehr, es mag ein Getränk sein, aber es hat dann nicht mehr viel mit Wein zu tun. Mit gibt's, dem Produkt Wein.
Gibt es dann eine Alternative zu den Eiswürfeln? Wenn es schnell muss gehen? Und ich kann so eine Manschette haben.
Also kein wirklich, Kühlschrank. Wirklich Alternativen gibt es in dem Sinn nicht.
Das Glas, ich meine, im Kühlschrank tut zum Beispiel.
Kann man grundsätzlich schon machen, aber die ganzen Aromen, die im Kühlschrank sonst noch vorherrschen, auch die werden im Wein nachher wieder vorzufinden sein. Auch nicht ideal. Man muss schon sagen, entweder ist man dann extrem schlecht vorbereitet.
Ich kann gerade sagen, die Vorbereitung ist alles.
Lieber mal wirklich mehr Gedanken machen am Donnerstagabend, was wir am Wochenende geniessen wollen. Und auch hier wieder, der Wein braucht Zeit. Und nicht nur der Genuss vom Wein, sondern auch die Vorbereitung vom Wein. Man soll sich Gedanken machen, was will ich geniessen, auf was will ich mich einlassen. Und auch hier wieder ein Statement für unterstes Regal im Kühlschrank muss einfach reserviert für Wein sein.
Schön gesagt. Eigentlich müssten wir jetzt hier aufhören. Das wäre ein super Schlusswort. Wir sind aber noch nicht ganz am Ende. Was ist denn? Es ist ja schon so, jetzt im Sommer, was man rausgehört, es ist hauptsächlich Weisse, es ist Prosecco. Eben, wir haben da zwar zwei wunderbare Rotweine, aber grundsätzlich jetzt als Rotwein-Fan, was mache ich im Sommer?
Du trinkst im Sommer Rotwein. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Ich bin ganz klar der Meinung, bleib bei deinem Rotwein und tu deinen Rotwein aber kühler geniessen als im Winter. Also wie gesagt, zuerst einen Kühlschrank, dass irgendwo bei 14, 15 Grad ist und dann macht auch ein Rotwein Spass. Hier ganz wichtig aufpassen, Rotwein, wo ich sage jetzt mal französische Klassiker wie ein Bordeaux mit viel Tannin, viel Säure, mit einer wirklich recht opulenten Struktur, kommt nicht gut, wenn er kühl genossen wird. Aber so ein fruchtbetonter Rotwein, Wir haben in der letzten Folge von der Staatskellerei Zürich gehabt, der rote Compleo. So etwas bei 14, 15 Grad getrunken ist absolut hervorragend. Und darum, bleib bei Rotwein oder geh auf Rosé.
Nein, ich bleibe beim Roten. Also ich würde den Jesus in den Kühlschrank tun, in dem Fall, obwohl ich noch nie Roten in den Kühlschrank da habe. Aber das habe ich gelernt, das mache ich jetzt diesen Sommer. Tipptopp. Aber jetzt noch zum Rosé. Du hast es gesagt. Wie macht man eigentlich Rosé?
Ja, es ist für viele Leute ist, die haben irgendwie das Gefühl, es wird Weißen und Rot ein bisschen zusammengeschüttet. Das, was man nicht gerade verkaufen kann, das, was irgendwie vorig bleibt.
Aber so schmeckt es manchmal Dank, auch. Oder?
So schmeckt es eben manchmal auch. Und das ist schon so. Dem ist aber nicht der Fall. Also man muss ganz klar sagen, wie du gesagt hast, Rosé gibt es extrem viel, sehr, sehr niedrige Qualitäten, sehr viel Rosé, wo dann halt so ein bisschen das Image vom Rosé auch in die weite Welt raus transportiert und wo dann halt, ich sage jetzt beim Grossteil der Leute, wenn sie Rosé hören, so ein bisschen die Hühnerhaut hervorruft. Dem ist aber nicht so. Rosé wird auf verschiedene Art hergestellt, aber ich sage jetzt, die hochwertigen Rosés, die entstehen in der sogenannten Seigner-Methode. Da sind wir wieder zurück im Französischen.
Eben, tu vois. Die Wurzeln sind halt Schutz vor Ort.
Das ist definitiv so. Und bei dieser Methode ist Rosé eigentlich ein Nebenprodukt von der Rotweinproduktion. Sprich, du machst einen ganz normalen Rotwein und nach 12 bis 24, maximal 36 Stunden tust du einen Teil vom Most, der in der Gärung ist, tust du wegnehmen von der Traubenhaut. Und das Einzige, was die Farbe gibt am Wein, ist die rote Traubenhaut. Und dann ziehst du den Saft ab. Das ist genau die gleiche Qualität wie vom Rotwein und gehst nachher in die Roséweinproduktion. Also es ist von der Qualität her sind wir auf Niveau Rotwein. Ganz klar.
Spannend.
Ja, und es gibt ja in vielen Ländern, dürfen wir tatsächlich Roten und Weissen mischen. Ja. Ausser, in welchem Land dürfen wir das nicht? Wo ist das verboten?
Wahrscheinlich in Frankreich.
Es ist nicht wahrscheinlich, sondern es ist so. In Frankreich ist das verboten.
Ich habe das Gefühl, sie kennen alles besser.
Nicht alles, aber einige. Also Käse und Wein sind es, glaube ich, schon nicht die schlechtesten. Aber für Champagner, das dürfen wir, glaube ich.
Ja.
Gell?
Ja.
Champagner-Produktion. Aber ansonsten ist es verboten. C'est interdit en France. Ja. Die Assemblage, gell?
Ganz genau. Also Weiss und Rotwein. Ja. Das ist so.
Das dürfen wir nicht zusammenkriegen.
Ja. Ganz klar.
Und sag nur, Boden.
Nein, eben, das ist auch das, was schlussendlich ausmacht. Ich denke, das ist auch das, wo man immer wieder muss kommunizieren muss. Für Leute, die gerne Rotwein haben, für Leute, die sagen, okay, im Sommer ist Rotwein vielleicht nicht ganz meins, ist Rosé eine hervorragende Alternative. Ja.
Zum Rosé haben wir nämlich noch eine Hörerfrage bekommen. Und zwar, ich tue die jetzt probieren, so weiterzugeben, wie sie da ist. Wieso wird der nicht so viel getrunken? Ich lammere zumindest, nehme ich mich da als Referenz. Gibt es einen Rosé, der dich persönlich umhält, den du könntest empfehlen?
Das gibt es, ja, und er haut mich sogar positiv um. Das ist ja immer umhauen, kann sein auf verschiedene Arten. Aber vielleicht zum ersten Teil der Frage. Es ist eben, das ist so ein bisschen die Wahrnehmung. Wenn man die nackten Zahlen anschaut, ist Rosé hat einen relativ grossen Trend gehabt in den letzten 5 bis 7 Jahren. Ist dann wieder ein bisschen zurückgegangen, aber im Vergleich zum Weisswein ist die Rosé-Konsumation steigend. Also es ist mehr so ein bisschen ein Wahrnehmungsproblem oder ein Gefühl, das man hat. Und dem ist nicht so. Also Rosé, weil es auch immer bessere Rosés gibt, werden die auch immer mehr konsumiert. Und nachher, ja, Rosé, es gibt einen Rosé, wo mich umhaut oder wo mich umgehaut hat. Ich habe das bis vor kurzem nicht für möglich gehalten. Es gibt sehr gute Rosés, ich bin aber nicht unbedingt ein Rosé-Geniesser. Und wir haben rund vor einem Jahr ein neues Produkt bekommen aus dem Languedoc. Es ist nicht Original Provence, aber es ist das Languedoc. Und das gute Ding.
Der Gast, du hast strahlt.
Genau. Land Leeds Languedoc.
Und aber jetzt musst du gut hören, Gaston. Er heisst Dolce Vita. Ist aus dem Languedoc.
Das ist wahrscheinlich so ein Immigrant.
Kommt wieder zu mir, gell?
Genau. Nein, aber das ist von der Domaine Allegria. Ein wunderschönes Roséprodukt. Grenache Syrah zu je 50%. Und auch hier wieder für den Preis extrem viel Weinfreude. Wunderschönes Flaschendesign. Das ist etwas, was ich wirklich sagen muss. So macht Rosé wirklich Spass. Ja.
Aber dann höre ich da raus, es lohnt sich, um mal Rosé zu probieren. Vielleicht haben wir auch unsere Hörer können überzeugen, auch ab deiner Antwort, dass er einmal den Rosé probiert. Apropos Hörerfrage, Sie können uns selbstverständlich jederzeit Fragen stellen, rund um wie, was auch immer Sie gerne von unseren Experten möchten wissen. Ganz einfach, ein Mail schicken auf weinfach@mövenpick-wein.ch. Und wie immer können Sie unsere Tasting Box, die Summer Edition Gold, wärmstens zu empfehlen, auch gewinnen. Ein bisschen Glück haben und wir liefern Ihnen den Sommerwein für den nächsten herrlichen Sonnenabend direkt heim. Auch da einfach ein Mail auf weinfach@mövenpick-wein.ch mit Namen und Adresse. Viel erfahren haben wir heute wirklich über Sommerwein. Ich würde sagen, wir sind bereit für den Sommer. Sie hoffentlich auch, die zuhören. Und wir wünschen schon mal viel Freude und heben Sie Sorge. Und Prost, bis gleich wieder bei Weinfach. Besten Dank, die Herren.
À la vie,
besten Dank. Ciao. Zum Wohl miteinander.
Weinfach, der Podcast von Mövenpick Wein. Wir sagen Prost, Santé, Cheers und freuen uns auf das nächste Mal. Alle Folgen auf mövenpick-wein.ch. Thank you.